Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da berichten wir heute über ein Studententeam der Universität Düsseldorf, das Kuhmilch im Labor synthetisch nachbauen will, stellen ein Computerprogramm vor, das unnötige Lärmquellen bei der Bahn aufspüren soll, und blicken auf Kryokonit, eine bräunlich-schwarze Substanz, die Radionuklide aufsaugt wie ein Schwamm. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Den Auftakt allerdings macht der Digitalgipfel der Bundesregierung, der gerade in Dortmund stattfindet. Und da wurden heute die Pläne für eine eigene europäische Cloud-Initiative vorgestellt. Gestern schon wurde über digitale Souveränität und Sicherheit diskutiert. Und wie beides zusammenhängt und wie es darum steht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, wie wird denn die digitale Souveränität der Bundesrepublik Deutschland bewertet auf diesem Digitalgipfel?
Recht unterschiedlich, aber schon eine Mehrheit sagt, es gibt sie nicht. Die Bundesrepublik ist digital nicht souverän und Europa ist das übrigens auch nicht. Es gibt ja keine europäische Hardwareindustrie mehr. Es gibt zwar noch einige Softwareunternehmen und die sind auch noch ganz gut am Weltmarkt vertreten, aber die kaufen eben auch zahlreiche Softwaremodule bei Drittfirmen aus den USA oder aus Asien ein. Und bei der Netzinfrastruktur, da kommen eben so wichtige Komponenten wie Router und Switches aus den USA oder aus China. Und welche Hintertüren, welche Kontrollmöglichkeiten, welche Manipulationsmöglichkeiten da dann überall eingebaut sind, das weiß hierzulande kein Mensch mehr.
Und weiß irgendjemand, welche ganz konkreten Gefahren denn davon ausgehen, von diesen Hintertüren? Ist es zum einen nur Industriespionage oder ist es auch politische Spionage und Einflussnahme oder sogar noch mehr?
Ja, sogar noch mehr. Und das fängt mit Hintertüren für Spionagesoftware an, das geht dann aber viel weiter. Denn über solche Hintertüren kann Schadsoftware eingeschleust und auch aktiviert werden. Und das sind Probleme, die die Hardware wie die Software betreffen. Da kommen dann sehr akute Probleme der Software hinzu. Und die sind nicht nur in Spionage- und Manipulationsmöglichkeiten begründet, die liegen eben auch in der Software-Cloud. Und da wird auf dem Digitalgipfel vor allen Dingen die Frage der Sicherheit von Geschäftsprozessen debattiert.
Geschäftsprozesssicherheit, das klingt einigermaßen abstrakt und so bürokratendeutsch. Worum geht es dabei konkret?
Ja, ganz einfach. Früher hatten wir Anwendungssoftware, etwa eine Textverarbeitung auf unseren PCs oder zumindest auf dem Firmenserver direkt installiert. Das ist heute oftmals nicht mehr so. Installiert ist auf dem eigenen Rechner dann eben nur noch ein Zugang zur Software Cloud. Das gibt's für Office-Pakete, das gibt's für Videosoftware, das gibt's auch für Layout-Software von Verlagen. Und von Word über Excel bis Premiere, diese Programme werden dann immer öfter eben gerade nicht mehr auf den Rechnern vor Ort installiert, sondern es gibt nur einen Zugang zur Hersteller-Cloud. Und wenn nun bestimmte Anwender beispielsweise von einem bestimmten Land oder aus einer bestimmten Region von der Software-Cloud abgehängt werden, dann kann in den Unternehmen oder auch in der öffentlichen Verwaltung eben mit dieser Software nicht gearbeitet werden. Da kommt dann glatt die Wirtschaft zum Erliegen. Die amerikanische Regierung, die hat ja vor einigen Wochen zum Beispiel Adobe angewiesen, Nutzerkonten in Venezuela zu deaktivieren. Und deshalb sagen die Sicherheitsexperten auf dem Digitalgipfel, digitale Souveränität heißt eben auch Souveränität beim Softwareeinsatz.
Und da kommt jetzt die Idee einer eigenen europäischen Cloud namens Gaia-X. Kann die denn überhaupt diese digitale Souveränität wiederherstellen?
Naja, das hoffen die Befürworter von Gaia-X sehr. Und Thomas Jatzombeck, der CDU-Politiker und Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums dafür, der hat das auch immer wieder in Dortmund betont, Gaia-X sei auch eine Antwort auf den Handelsstreit etwa, den die USA ja gerade führe.
Nun wurde Gaia-X auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung heute vorgestellt. Wie ist sie genau aufgebaut?
Also vorgestellt wurde sie ja auch schon vor dem Gipfel als Cloud, aber eigentlich ist Gaia-X keine herkömmliche Cloud. Sie ist so eine Art Rahmenwerk, mit dem verschiedene Server verschiedener Anbieter und Unternehmen vernetzt werden können. Und dafür müssen natürlich Standards entwickelt werden. Und zwar, wie diese Daten ausgetauscht werden, das muss standardisiert werden. Wie sie gespeichert werden, muss standardisiert werden. Und auch, wie sie letztlich transportiert werden. Und darum herum soll es eben entsprechende rechtliche Rahmenvereinbarungen geben. Die sind ja in der Vergangenheit häufig unterschätzt worden. Und auf dem Digitalgipfel ist deshalb auch viel von einem europäischen Internet gesprochen worden, das da geschaffen werde. Aber das Internet ist eben nur eine unter der Gaia-X dann liegenden Strukturen. Und jetzt kommt es dann darauf an, genau zu definieren, wie die per Gaia-X gespeicherten und ausgetauschten Daten dann eben strukturiert werden, also mit welchen Metadaten sie beschrieben werden. Und das wird eben sehr entscheidend werden. Da liegen aber noch keine Vorschläge vor und da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Kommen wir nochmal auf die Sicherheit von Software und Hardware zurück. Hat denn eine Regierung überhaupt eine Chance, einen Router oder eine Platine zu untersuchen?
Ja, dann wird es allerdings sehr teuer. Dann müsste die tatsächlich als Einzelstück hergestellt werden. Das ist in einigen Bereichen durchaus angebracht. Aber da muss man davon ausgehen, die wird 10 oder 15 Mal so teuer. Das kann für ein Verteidigungsministerium dann sinnvoll sein. Das ist für ein Unternehmen nicht sinnvoll.
Gaia-X und die digitale Souveränität. Das war mein Kollege Peter Welchering vom Digitalgipfel der Bundesregierung, der zurzeit in Dortmund stattfindet. Hinter dem Akronym iGEM verbirgt sich ein weltweiter Wettbewerb für Studierende auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. Gestern haben wir hier in Forschung aktuell ein Team aus Marburg vorgestellt, das mit Hilfe von Cyanobakterien aus Sonnenlicht Energie gewinnt und sich damit bereits für das Finale Ende Oktober in Boston qualifiziert hat. Heute nun besucht Sophie Wagner Studenten der Universität Düsseldorf, die Kuhmilch synthetisch herstellen wollen.
Also hier sind halt viele Kolben, also Erlenmeyer-Kolben von Cyanobakterienkulturen drin. Das sind alle verschiedene Grade von grün, von hell bis dunkelgrün. Zum Beispiel der hier. Das hier ist ein Cyanobakterienstamm. Der produziert das Alpha-S1-Casein. Das ist eins von 4 Casein-Proteinen.
Ich stehe mit Andreas Nakielski in einem typischen Labor, in dem mit DNA und Mikroorganismen gearbeitet wird. Wir tragen beide weiße Kittel. Auf einer Reihe von Tischen stapeln sich Petrischalen und Pipettenspitzen. Entlang der Längsseite des Raumes zieht sich eine Parade von summenden Geräten. Gerade stehen wir vor einem Inkubator. Durch die Scheibe sehe ich Glasgefäße voller grüner Flüssigkeit, die auf einer langsam rotierenden Platte geschüttelt werden. In den Gläsern produzieren Bakterien Casein, ein Milcheiweiß. Die Eiweißproduktion ist Teil eines Projektes von Studierenden der Universität Düsseldorf. Es heißt Synmilk. Mit dem Projekt treten die Studierenden beim Biotech-Wettbewerb iGEM an. Das Ziel der Studierenden ist es, die Grundlage für eine tierfreie synthetische Kuhmilch zu schaffen. Als ressourcenschonende Alternative zur emissionsintensiven Milchwirtschaft. Viele der Milchbestandteile, zum Beispiel die Vitamine und Spurenelemente, werden bereits industriell produziert, ohne Tiere. Man kann sie einfach im Internet bestellen.
Aber die Proteine aus der Milch und die Fette aus der Milch, die kann man entweder nicht kaufen oder wenn man sie kauft, sind die einfach nur aus der Milch rausgefiltert.
Um die Milcheiweiße und die Milchfette ohne Tiere zu produzieren, benutzen die Studierenden Bakterien, die gentechnisch verändert werden. Vor allem die Cyanobakterien, die gerade in ihrem Inkubator geschüttelt werden.
Also umgangssprachlich sind das Blaualgen. Die werden leider manchmal mit Algen verwechselt, aber es sind Bakterien, die photosynthetisch sind. Klein, grün und rund.
Sieht nicht besonders nach Milch aus.
Nee, das ist erstmal ja auch nur eine Bakterienkultur.
Aber eine Bakterienkultur, die Milcheiweiße produziert. Dafür haben die Studierenden die Genabschnitte kopiert, die in der Kuh für die Produktion der Casein-Eiweiße verantwortlich sind. Diese Gensequenzen wurden dann mit verschiedenen Methoden der synthetischen Biologie in die Cyanobakterien eingebracht.
Das heißt, wenn man die Zellen schreddert und aufschließt, kann man das pure Protein bekommen.
Und zwar wesentlich umweltfreundlicher als auf traditionellem Weg. Denn statt wie die Milchindustrie Klimagase zu produzieren, verbrauchen die Bakterien bei ihrem Wachstum sogar CO2. Und zwar bei der Photosynthese, aus der sie ihre Biomasse gewinnen. Auch für die Produktion der Milchfette nutzen die Studierenden die grünen Mikroorganismen. Dafür haben sie die natürliche Fettsäureproduktion der Cyanobakterien verstärkt. Zusätzlich wurden Gene eingebracht, die die Fette in die richtige Form bringen. Klingt eigentlich einfach.
Wenn es so wäre. Also grundsätzlich ist es nicht unbedingt schwer, aber es hat keine große industrielle Relevanz bisher. Das heißt zum Beispiel, die kurzkettigen Fettsäuren waren jetzt nicht für Biofuel interessant. Das heißt, es wurde nicht viel daran geforscht. Milchproteine genauso. Milch ist leider spottbillig von Kühen. Da lohnt es sich mehr für die Industrie, die Proteine da rauszufiltern, statt sie selber herzustellen.
Die genetische Modifizierung hat geklappt. Jetzt geht es darum, die Eiweiße und Fette in größerem Maßstab zu produzieren, aus den Zellen zu lösen und in Reinform zu bringen. Während wir vor dem Inkubator stehen und der grünen Suppe beim Rotieren zuschauen, erklärt Andreas Nakielski, dass es der Gruppe nicht um die Herstellung einer fertigen Milch geht.
Es geht erstmal darum, die wissenschaftlichen Grundlagen zu legen, damit die Milchherstellung überhaupt synthetisch angedacht wird von irgendwelchen Firmen, um zu zeigen, dass es überhaupt möglich ist.
Eine solche Milch müsste übrigens nicht das GMO-Label tragen. Denn obwohl der Produktionsweg auf gentechnisch veränderten Organismen beruht, entsprechen die Endprodukte zu 100% ihren natürlichen Vorbildern.
Sophia Wagner über klimaverträgliche Milch. Studententeam der Universität Düsseldorf will Kuhmilch im Labor synthetisch nachbauen. 1870 fiel dem schwedischen Polarforscher Adolf Erik Nordenskjöld im grönländischen Eis dunkle Löcher auf. Und darin fand er eine feine, bräunlich-schwarze Substanz, die er Kryokonit nannte, Eisstaub. Und die hat eine Reihe ungewöhnlicher Eigenschaften. Sie saugt zum Beispiel Radioaktivität auf wie ein Schwamm. Und so finden Forscher heute in Kryokonitproben von Spitzbergen bis zu den Südshetlandinseln Spuren von Reaktorunfällen und Atomwaffentests. Dagmar Röhrlich berichtet.
Der Kryokonit ist kein neues Phänomen, doch die Aktivität der Menschheit hat die Menge regelrecht explodieren lassen. Denn seine Ausgangssubstanz trägt der Wind heran, manchmal über Tausende von Kilometern hinweg. Es ist Gesteins- und Wüstenstaub, dazu Aschepartikel, vulkanische Eruptionen und inzwischen jede Menge Ruß. Ruß aus Waldbränden, den Abgasen der Dieselmotoren, der Industrie- und Kraftwerksschornsteine.
Kryokonit entsteht nur im Sommer, wenn die Gletscher schmelzen und Wasser den Staub zusammenschwemmt, den der Wind auf die Oberfläche geweht hat. Kryokonit besteht aus Mineralen und organischer Substanz.
Beschreibt Giovanni Baccolo von der Universität Milano Bicocca. Die organische Substanz, das ist der Ruß aus diesen weit entfernten Quellen. Und das ist Material, das vor Ort entsteht, durch die Aktivität von Mikroorganismen, die in Biofilmen auf den Partikeln leben. Nun hat dieser Kryokonit eine ganz besondere Eigenschaft. Er saugt Schadstoffe auf wie ein Schwamm. Nicht nur Schwermetalle, sondern auch Radionuklide. Die natürlichen aus dem Gestein der Umgebung ebenso wie den Fallout von Atombombentests und Reaktorunfällen.
Wenn wir die radioaktive Belastung von Flechten, Moosen oder Böden mit der von Kryokonit vergleichen, kann diese darin bis zu 100 Mal höher sein.
Die Werte, die Wissenschaftler im Kryokonit messen, können für Gebiete außerhalb einer Sperrzone wie der von Tschernobyl ungewöhnlich hoch werden. Caroline Clayson von der Universität Plymouth hat auf 17 Gletschern von der Arktis bis zur Antarktis Kryokonit untersucht. In einem Gletscher in der schwedischen Arktis enthielt der Kryokonit pro Kilogramm 3069 Becquerel Cäsium 137. Auf dem Mochteratsch-Gletscher in der Schweiz waren es 13.558. Das ist rund 10-mal mehr, als im Fleisch für den menschlichen Verzehr erlaubt ist. Wie diese hohen Werte zustande kommen, dazu haben Caroline Clayson und ihre Kollegen eine Theorie entwickelt.
Wir glauben, dass das daran liegt, dass die Radionuklide über mehrere Stufen aufkonzentriert werden. Der Schnee holt sie aus der Luft und sie landen auf dem Gletscher. Dort wird der Schnee durch die nachfolgenden Schneefälle zu Eis verdichtet. Und dabei werden auch die Radionuklide zusammengepresst. Wenn das Eis schmilzt, spült das Schmelzwasser die Radionuklide weg. Und wenn dieses Wasser dann durch den Kryokonit sickert, nimmt der die Radionuklide daraus auf.
Dabei scheinen die Biofilme auf den mineralischen Kryokonitteilchen eine zentrale Rolle zu spielen.
Wir haben noch nicht alle Proben analysiert, aber es sieht so aus, als ob die Proben mit dem höchsten organischen Gehalt auch die höchsten Anteile an Radionukliden aufweisen.
In den Proben der Nordhemisphäre dominieren jedenfalls die Signale der Reaktorunfälle von Tschernobyl und Fukushima, in denen der Südhemisphäre die der oberirdischen Atomwaffentests im Pazifik. Inwieweit die Belastung des Kryokonits mit radioaktiven Stoffen ein Risiko darstellt, wird derzeit untersucht. Die Forscher wollen wissen, ob die angereicherten Radionuklide durch die weltweite Gletscherschmelze in die Nahrungskette gelangen und welche Auswirkungen das haben könnte.
Strahlender Eisstaub. Kryokonit saugt Radionuklide auf wie ein Schwamm. Das war ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Lärm macht krank. Und das betrifft nicht nur Menschen, die in Einflugschneisen von Flughäfen leben, sondern auch die an Bahnstrecken. Verbesserte Schallschutzwände und leisere Züge sollen die Lärmbelastung verringern. Aber das reicht oft nicht aus. Ein französisches Forscherteam hat nun ein Computerprogramm entwickelt, mit dem man Zuggeräusche regelrecht sezieren und so Lärmquellen reduzieren kann. Einzelheiten von Frank Grotelüschen.
Lärmsimulator. Für Julien Maillard wäre das eine passable Berufsbeschreibung. Denn der Akustikingenieur vom Forschungszentrum CSTB im französischen Grenoble macht etwas hörbar, bevor es überhaupt existiert. Auralisation, so nennt sich das im Fachjargon.
It's nice to be able to listen to the actual noise pollution.
Es ist prima, wenn man sich eine Lärmquelle schon vorher anhören kann. Dann kann man sie sich besser vorstellen. Denn ein simpler Wert für einen Geräuschpegel sagt nicht jedem was. Mithilfe der Auralisation lässt sich etwa bei der Planung einer neuen Bahntrasse genauer herausfinden, wie groß die Lärmbelästigung für einen bestimmten Typ von Zug und Schiene sein wird.
Um einen Zug zu simulieren, greifen die Franzosen nicht wie üblich zu Mikrofonaufnahmen, die man anschließend per Software verändert. Stattdessen erschafft das Team von Maillard die Bahn von Grund auf im Rechner, ein komplett virtueller Zug. Der Vorteil: mehr Flexibilität.
Wir können jede Art von Schienensystem simulieren, sogar solche, die es gar nicht gibt. Zum Beispiel könnten wir statt Stahlschienen auch welche aus Gummi simulieren. Das werden wir zwar nicht machen, aber das ist die Idee.
Bislang konzentrierten sich die Fachleute bei ihren Simulationen auf das zentrale Element, das Rollen des Zuges auf den Schienen.
Das Rollgeräusch setzt sich aus drei Faktoren zusammen: den Vibrationen der Räder, den Schwingungen der Schiene und dem Schwingen der Bahnschwellen. Diese drei Quellen erzeugen unterschiedliche Frequenzen. Die Schwellen eher tiefe, die Schienen mittlere und die Räder hohe Frequenzen.
Das Besondere: per Computer lassen sich diese drei Lärmquellen präzise voneinander trennen. Dadurch lässt sich zum Beispiel der Anteil der Räder isoliert hörbar machen. Und so hört sich der Anteil der Schienen an. Damit lässt sich dann herumspielen. Ist es für einen bestimmten Streckenabschnitt akustisch von Vorteil, wenn die Schienen eher hart auf den Schwellen gelagert sind? Oder ist es besser, wenn man sie federt, etwa durch Gummipuffer? Bleibt nur die Frage, die sich bei jeder Computersimulation stellt: wie gut stimmt sie mit der Realität überein?
Das haben wir überprüft, indem wir unseren Computerlärm den Aufnahmen eines realen Zuges gegenüberstellten. Beides haben wir mehreren Probanden vorgespielt, mit dem Ergebnis, dass sie den synthetischen Lärm zu 70% als realistisch erachtet haben. Und damit sind wir recht zufrieden.
Das heißt, dass die Simulation zwar recht passabel ist, aber durchaus noch Mängel zeigt. Das dürfte daran liegen, dass die Fachleute bislang nur die Rollgeräusche simuliert haben. Jetzt wollen sie auch den Rest virtuell nachbilden: den Antrieb, die Klimaanlage, die Bremskühlung und jenes nervige Rattern, das zu hören ist, wenn der Zug über eine Weiche oder eine Schienenverbindung brettert.
If we can include impulsive pulses,
wenn wir stoßartige Geräusche von Schienenverbindungen und Weichen simulieren können, dürften wir anderen Ansätzen überlegen sein. Denn diese Lärmquellen sind in bisherigen Modellen nicht berücksichtigt.
In 2 Jahren soll die Software fertig sein, hofft Maillard. Dann könnte sie helfen, neue Bahnstrecken akustisch gesehen erträglicher zu machen.
Sezierter Schienenlärm. Frank Grotelüschen über ein Computerprogramm, das Bahngeräusche simuliert. Und wir sind angekommen bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Michael Stang.
Mit Hilfe von Licht lassen sich rechts- und linkshändige chirale Moleküle unterscheiden. Dabei handelt es sich um Atomverbindungen, deren Spiegelbild durch Drehung nicht mit dem Original zur Deckung gebracht werden kann. Eine Unterscheidung, welche Händigkeit vorliegt, ist für viele Anwendungen in der Chemie und Biologie wichtig. Normales Licht spricht jedoch nur schwach auf die molekulare Händigkeit an. Ein internationales Forschungsteam hat nun ein neues synthetisches chirales Licht erzeugt und zur Charakterisierung der Moleküle genutzt. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Photonics darlegen, zeichnen diese Lichtwellen eine chirale Struktur zu jeder Zeit an jedem einzelnen Punkt im Raum. Damit können die Forschenden die Händigkeit von Molekülen eindeutig sichtbar machen.
Menschen verstärken die Bodenerosion seit mehr als 4000 Jahren.
Die Erosion von Böden verändert die Nährstoffkreisläufe, reduziert die Produktivität von Ökosystemen und wirkt sich direkt auf das Klima und die Gesellschaft aus. Ein internationales Forschungsteam hat die zeitlichen Veränderungen der Bodenerosion anhand der Sedimentablagerungen in mehr als 600 Seen weltweit analysiert. Dabei sahen die Wissenschaftler, dass die Sedimente vor rund 4000 Jahren global betrachtet deutlich zugenommen hatten, heißt es im Fachblatt PNAS. Gleichzeitig sank der Anteil an Pollen von Bäumen stark, was ein Hinweis für eine großflächige Entwaldung ist.
Der Mars-Maulwurf hat wieder Probleme.
Vor knapp 2 Wochen vermeldeten Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR, dass der Mars-Maulwurf nach einem halben Jahr nicht mehr in 35 cm Tiefe feststeckt, sondern wieder gräbt. Der in Deutschland entwickelte Bohrroboter HP3 hatte sich demnach gut 2 cm weiter in die Tiefe bewegt. Neue Daten zeigen jedoch, dass der Maulwurf nicht wie geplant tiefer in den Marsboden eingedrungen ist, sondern sich wieder nach oben gearbeitet hat, berichtet nun das DLR.
Beim Brand des Grenfell Tower gab es offenbar systemisches Versagen der Feuerwehr.
2 Jahre nach dem Brand im Londoner Hochhaus Grenfell Tower hat eine Untersuchung einem Medienbericht zufolge schwere Versäumnisse der Feuerwehr festgestellt. Der britische Telegraph zitiert aus dem Report eine Kommission, der morgen vorgestellt werden soll. Bei dem Brand in dem Wohnturm waren 72 Menschen ums Leben gekommen. Der Feuerwehr wird unter anderem vorgeworfen, dass sie die Bewohner noch anwiesen, ihren Wohnungen zu bleiben, als das Feuer schon außer Kontrolle gewesen sei. Ohne diesen schwerwiegenden Fehler hätte es vermutlich weniger Opfer gegeben, heißt es in dem Bericht.
Dunkle Eierschalen halten die Wärme.
Ein amerikanisch-australisches Forschungsteam hat die Pigmentierung der Eier von mehr als 630 Vogelarten untersucht. Danach glichen die Biologen die Eierfarben mit dem geografischen Brutgebiet der jeweiligen Spezies ab. Dabei sahen die Studienautoren, dass in kühleren Klimazonen lebende Vögel im Schnitt dunklere Eier legen als jene in wärmeren Gefilden, heißt es im Fachblatt Nature Ecology and Evolution.
Die Wiege der Menschheit könnte im heutigen Botswana gelegen haben.
Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature. Die Forscherinnen hatten zusammen mit Kollegen genetische, linguistische sowie geografische Daten erhoben und für ihre Berechnungen auch Klimamodelle verwendet. Demnach soll der Ursprung des anatomisch modernen Menschen vor 200.000 Jahren im südlichen Afrika im Gebiet des heutigen Botswana gelegen haben. Von dort aus sollen die ersten großen Wanderungen der modernen Menschheit begonnen haben. Kritiker bemängeln, dass für die genetischen Analysen Daten nur von wenigen Menschen in Afrika erhoben wurden, die aber allgemeine Aussagen über die Geschichte der ganzen Menschheit ermöglichen sollen.
Sternzeit, 29. Oktober. Mars-Meteorit im Karton entdeckt. Anfang der 1980er Jahre sammelte Bob Verisch in der kalifornischen Mojave-Wüste eine Reihe von Steinen, die er zunächst in einem Karton verpackt zur späteren Untersuchung in seiner Gartenlaube verstaute. Doch es sollten fast 2 Jahrzehnte vergehen, ehe der Hobbysammler den Karton morgen vor 20 Jahren wieder öffnete. Verisch, der seine Sammelleidenschaft inzwischen auf Meteoriten ausgedehnt hatte, erkannte diesmal sofort, welchen Schatz er dort unbemerkt beinahe vergessen hätte. Die schwarze Kruste ließ vermuten, dass es sich um seine beiden ersten, zunächst unerkannt gebliebenen Meteoriten handeln dürfte. Um seinen Verdacht zu erhärten, spaltete er von jedem der beiden Steine eine kleine Probe ab und schickte sie zur Analyse an die Universität von Kalifornien in Los Angeles. Einige Wochen später hielt er nicht nur die Bestätigung der Meteoritennatur in seinen Händen. Den Forschern war darüber hinaus eine verblüffende Ähnlichkeit zu einem Mars-Meteoriten aufgefallen, der 1994 in der Antarktis entdeckt worden war. Zu jenem Zeitpunkt war gerade einmal 12 Meteoriten von Mars bekannt. 2 Wochen später war auch dieser Nachweis erbracht. Seither werden die beiden von Verisch gefundenen, rund 450 und 250 Gramm schweren Mars-Meteoriten unter der offiziellen Bezeichnung Los Angeles-Meteoriten geführt. Inzwischen ist klar, dass rund 125 der insgesamt etwa 30.000 bekannten Meteoriten steinige Boten vom Mars sind.
Mit dem Abschied von EZB-Präsident Draghi befassen sich die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.